Schock. Dieses Wort fällt immer wieder, seit Donald Trump im November 2016 gewählt wurde, um die Wahlergebnisse zu beschreiben, die den Umfragen trotzten, um den Seelenzustand jener darzustellen, die seinen Aufstieg zur Macht beobachteten, und um die Blitzkrieg-Taktiken zu schildern, mit denen er Politik macht. Sogar seine Beraterin Kellyanne Conway hat im Zusammenhang mit der neuen Ära wiederholt von einem Schock für das System gesprochen. Seit annähernd 2 Jahrzehnten beschäftige ich mich mit den gesellschaftlichen Auswirkungen großer Schocks, wie sie entstehen, wie sie von Politikern und Unternehmen ausgenutzt werden und wie sie sogar bewusst verschärft werden, um gegenüber einer desorientierten Bevölkerung die Oberhand zu gewinnen. Ich habe aber auch über die andere Seite der Medaille berichtet, wie Gesellschaften angesichts einer Krise, die alle betrifft, zusammenfinden und die Welt zum Besseren verändern. Als ich Trumps Aufstieg beobachtete, hatte ich ein seltsames Gefühl. Nicht nur, dass er die Schockstrategie auf das mächtigste und schwerst bewaffnete Land der Welt anwendet. Es ist noch mehr als das. In Büchern, Dokumentarfilmen und investigativen Berichten habe ich diverse Trends dokumentiert. Den Aufstieg der Supermarken, die wachsende Macht privaten Reichtums über das politische System, die globale Durchsetzung des Neoliberalismus, wobei häufig Rassismus und Angst vor den anderen als Mittel zum Zweck diente, die verheerenden Folgen des Freihandels im Dienst der Konzerne und die tiefen Wurzeln, die die Leugnung des Klimawandels im rechten Lager geschlagen hat. Und als ich mit meinen Recherchen zu Trump begann, erschien er mir allmählich wie Frankensteins Monster, zusammengeflickt aus den Leichenteilen all dieser und weiterer gefährlicher Tendenzen. Vor 10 Jahren erschien mein Buch »Die Schockstrategie – Der Aufstieg des Katastrophenkapitalismus«, eine Untersuchung, die 4 Jahrzehnte umspannte, von Chile nach Augusto Pinochets Putsch bis Russland nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, von Bagdad unter der US-amerikanischen Shock-and-Awe-Attacke bis New Orleans nach dem Hurricane Katrina. Der Begriff Schockstrategie beschreibt die brutale Taktik, die Desorientierung der Öffentlichkeit auszunutzen, wenn sie in einen kollektiven Schockzustand verfällt, nach Kriegen, Terroranschlägen, Marktzusammenbrüchen oder Naturkatastrophen, um radikale, konzernfreundliche Maßnahmen durchzudrücken. Ein Vorgehen, das häufig unter dem Begriff Schocktherapie läuft. Zwar sprengt Trump den gewohnten Rahmen in mancher Hinsicht, seine Schockstrategie folgt aber einem Muster, wie man es aus anderen Ländern kennt, die unter dem Deckmantel der Krise radikal umgekrempelt wurden. Als Trump in seiner ersten Woche im Amt einen wahren Tsunami an Präsidialdekreten erließ und die Menschen sich wahrhaft schwer taten, mitzukommen, musste ich an Polen denken. Ein Land, dem die Vereinigten Staaten, wie es die Menschenrechtsaktivistin Halina Bodnowska beschreibt, mitten im Zusammenbruch des Kommunismus eine wirtschaftspolitische Schocktherapie aufzwangen. Sie schildert die Geschwindigkeit der Veränderungen in ihrem Land als den Unterschied zwischen Hundejahren und Menschenjahren und beobachtet, dass man Zeuge dieser halbpsychotischen Reaktionen wird. Man kann nicht mehr erwarten, dass die Menschen in ihrem eigenen Interesse handeln, wenn sie desorientiert sind, dass sie nicht mehr wissen oder nicht mehr wissen wollen, was diese ihre Interessen sind. Bisher hat es den Anschein, dass Trump und seine wichtigsten Berater auf eine Reaktion hoffen, wie Bodnowska sie beschreibt, und dass sie versuchen, die Schockstrategie im eigenen Land durchzuziehen. Ziel ist der offene Krieg gegen den öffentlichen Sektor und das Gemeinwohl, sei es in Form von Umweltschutzvorschriften oder Maßnahmen zur Bekämpfung des Hungers. An ihre Stelle soll die entfesselte Macht und Freiheit der Konzerne treten. Dieses Programm ist so eklatant ungerecht und so offenkundig korrupt, dass es nur mit Hilfe einer rassistischen und sexistischen Politik verwirklicht werden kann, die die Gesellschaft spaltet, ergänzt durch ein unaufhörliches Medienspektakel, das der Ablenkung dient. Und selbstredend wird es gestützt durch massiv aufgestockte Kriegsausgaben, eine dramatische Eskalation von militärischen Konflikten an verschiedenen Fronten, von Syrien bis Nordkorea, während der Präsident darüber nachsinnt, wie Folter funktioniert. Trumps Kabinett aus Milliardären und Multimillionären sagt uns eine Menge über die Ziele, die diese Regierung verfolgt. ExxonMobil stellt den Außenminister. General Dynamics und Boeing leiten das Verteidigungsministerium. Und die Leute von Goldman Sachs kümmern sich um den Rest. Einige Berufspolitiker wurden für ihren Posten offenbar deshalb ausgewählt, weil sie den Aufgaben der Behörden, die sie nun leiten, feindselig oder bestenfalls gleichgültig gegenüberstehen. Steve Bannon, Trumps mittlerweile an den Rand gedrängter Chefstratege, erklärte im Februar 2017 vor einem konservativen Publikum ganz unverblümt, das Ziel sei die Dekonstruktion des Verwaltungsstaats. Damit meinte er gesetzliche Bestimmungen und Behörden, die die Menschen und deren Rechte schützen sollen. Und wenn man sich die für das Kabinett Nominierten anschaut, wurden sie aus einem bestimmten Grund ausgewählt, und das ist die Dekonstruktion.